Episode beschäftigen wir uns mit der Lebenshaltung des stoischen Pragmatismus, einer Kombination aus antiker stoischer Philosophie und des Pragmatismus, einer philosophischen Strömung des 20. Jahrhunderts. Im Zentrum der stoischen Philosophie steht das Streben nach Eudaimonia, einem gelungenen Leben, das erreicht werden kann, wenn eine Person die richtigen inneren Einstellungen zu ihrem Leben eingenommen hat. Diese Einstellungen umfassen insbesondere ein gesichertes Wissen um die Welt, das der Stoikerin ihren Platz innerhalb des Kosmos zeigt. Leben im Sinne der Stoa bedeutet, alle Dinge und Situationen, welche einer Person widerfahren, im Hinblick auf ihre Relevanz für das gelungene Leben zu analysieren und ihnen gemäß dieser Einschätzung den angemessenen Wert beizumessen. Stoiker stellen sich eher der Welt gegenüber und versuchen durch Abstraktion eine Form der inneren Ruhe zu finden. Der Pragmatismus hingegen versteht das Leben und im weitesten Sinne das Erkennen der Welt als untrennbar vom Handeln in der Welt. In dieser philosophischen Strömung werden die Beziehungen zu anderen als ein In-der-Welt-Sein betont. Diese grundlegende Überzeugung drückt sich auch in der pragmatischen Maxime aus, einer Regel zur Überprüfung von Hypothesen, die die denkbaren praktischen Konsequenzen in den Vordergrund stellt. Der von John Lax im gleichnamigen Buch 2012 entwickelte stoische Pragmatismus versucht, diese beiden philosophischen Denkweisen zu vereinen. Wir diskutieren diese Position unter der Einbeziehung des Essays Toward a Practice of Stoic Pragmatism von Stephen A. Miller und Yasuko Taoka, in dem die Philosophierenden versuchen, den abstrakten stoischen Pragmatismus um konkrete Handlungsweisen zu erweitern. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links von mir, wie immer, Kilian Karger.
Schönen guten Tag zusammen.
Und direkt gegenüber im schönen Studio, Manuel Schäfler.
Guten Tag.
Mein Name ist Richard Rupp und in dieser neuen Ausgabe unseres Podcasts beschäftigen wir uns mit zwei philosophischen Positionen, nämlich einmal dem Stoizismus und ihm gegenübergestellt den Pragmatismus, dem philosophischen Pragmatismus. Und zwar machen wir das aus Anlass, nämlich hat der Manuel uns einen schönen Text rausgesucht, Toward a Practice of Stoic Pragmatism von Stephen A. Miller und Yasuko Taoka. Sie haben sich mit der Philosophie von John Lax beschäftigt, der eine Position formuliert, die er stoischen Pragmatismus nennt. Und sie unterstellen ihm so, dass er das ja alles wunderbar dargestellt hat, aber wenn es jetzt in die eigentlichen lebensweltlichen Bezüge geht, also was macht man am Ende mit dieser Philosophie, hat er das so ein bisschen vernachlässigt. Und anhand dieses Textes beschäftigen wir uns jetzt eben mit, erstens mal, was ist pragmatistische Philosophie und was ist antike Philosophie, beziehungsweise ganz im Speziellen, was ist denn der Stoizismus? Da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht. Der Stoizismus ist ja gerade wieder ganz, ganz relevant, wird viel rezipiert. Also ich glaube, wenn man da einmal jetzt googelt, dann findet man ganz viele Podcasts, die sich dann mit den Lehren der Stoa beschäftigen, wo es dann viel um so Sachen geht wie Selbstoptimierung oder wie finde ich innere Ruhe, wie überlebe ich in dieser modernen Welt. Genau, und ich weiß nicht, was wären denn so für euch jetzt mal so die grundlegenden Elemente dieser beiden Philosophien? Und warum ist es erstmal schwierig oder scheint es erstmal schwierig, die zusammenzudenken?
Also zur stoischen Philosophie würde ich zunächst mal sagen, dass man es natürlich, weil du hast es ja angesprochen, dass eine antike Philosophieströmung ist, da natürlich mit einer relativ schwierigen Quellenlage zu tun hat und man jetzt auch nicht von einem Autor sprechen kann oder einer Autorin, die jetzt ein komplettes Theoriegebilde erschaffen hat, sondern dass es eben in stoischer Philosophie um eine gewisse Einstellung zum Leben geht, die eben uns überliefert ist durch bestimmte Autoren vor allen Dingen, eben aus der griechischen und später auch römischen Antike.
Und das, was wir dann heute als stoische Philosophie verstehen, ist es dann sozusagen eine Mischung von all diesen AutorInnen? Oder eigentlich sind ja nur Autoren, sind ja nur Männer. Also werden die dann in der heutigen Rezeption einfach mehr oder weniger zusammengemischt und sagt dann, okay, das ist das, was stoische Philosophie ist? Oder werden die auch noch wirklich getrennt und einzeln betrachtet? Also du sagst, dass die Quellenlage so schwierig ist.
Ist gar nicht so einfach, die getrennt voneinander zu betrachten, weil die sich natürlich viel gegenseitig beeinflusst haben und von vielen, gerade jetzt der griechisch-antiken stoischen Philosophen einfach sehr, sehr wenig übrig ist und man eher so aus Fragmenten von anderen Autoren dann weiß, was die gedacht haben oder gedacht haben könnten. Aber das natürlich oft auch sehr polemische Aussagen waren von Gegnern der stoischen Philosophie. Aber was eben jetzt so heute, du hast es ja angesprochen, wieder eine große Relevanz hat und zwar auch gerade in so einem, sag ich mal, populärwissenschaftlichen Kontext oder auch in einem therapeutischen Kontext, ist ja diese Art und Weise von, wie verstehe ich stoische Philosophie, nämlich als, ja, eine bestimmte mich selber optimierende Einstellung, also mich selber irgendwie resilient machen gegen äußere Einflüsse und ja, mehr auf mich selbst achten, achtsam sein Und was dabei auch viel vergessen wird, ist natürlich, dass so eine stoische Philosophie auch einen gewissen Unterbau hat, also einen metaphysischen Unterbau, und dass es eben ja um viele verschiedene Themenfelder in der Philosophie geht, die da vereint sind in dieser Lebenshaltung.
Ja, also ich meine, so wie ich das verstanden habe bei stoischer Philosophie, geht es ja irgendwie erstmal einher damit, dass man irgendwie akzeptieren muss, dass einfach man selber als Person ganz, ganz viele Sachen nicht in Kontrolle hat. Also ganz, ganz viele Sachen, die mir in meinem Leben passieren, kann ich nicht kontrollieren. Und so wie du das formuliert hast, ist dann die Idee, also um ein glückliches Leben zu führen, ignoriere ich mehr oder weniger, ignoriere es hart gesagt, aber ich fokussiere mich nicht auf die Sachen, die ich nicht kontrollieren kann, sondern versuche mich zu fokussieren auf die Dinge, die ich kontrollieren kann, was in dem Fall innere Einstellungen wären, um so dann zum Beispiel eine Ruhe zu haben, um dann auf die ganzen Sachen, auf die ich keine Kontrolle habe, wie zum Beispiel Unwetter, allgemeine Lebensumstände, um praktisch mich denen gegenüberzustellen, also um mich von denen praktisch nicht aus der Ruhe zu lassen und so dann eine eigene Form von Glück zu empfinden. Das ist ja auch eine dieser eudaimonistischen Theorien, also die den antiken Glücksbegriff im Sinne von einem gelungenen Leben, was wir im Podcast schon öfter hatten, auch ins Zentrum stellt.
Ja, und ich glaube, da wird ja auch deutlich, warum das auch heute wieder so attraktiv ist, gerade in einer Zeit, die eben davon geprägt ist, dass wir zwar sehr, sehr viele Eindrücke bekommen und sehr viel zu wissen glauben, aber eben sehr wenig gesichertes Wissen darüber haben, was so in der Welt passiert, und eben in einer sehr schnelllebigen Zeit leben, wo ganz schnell das Gefühl entstehen kann, es gerät irgendwie völlig außer Kontrolle. Und dann erscheint natürlich so eine Lebenshaltung irgendwie sehr sinnvoll oder sehr, sehr attraktiv, die sagt, nein, eigentlich geht's ja mehr darum, was du gegenüber dieser Sachen irgendwie empfindest, was du für eine Einstellung hast. Also bleib mehr irgendwie bei dir selbst, und dann wirst du vielleicht feststellen, dass viele von diesen Dingen, die so auf dich einprasseln, eigentlich erstmal gar nichts mit dir zu tun haben. Oder zumindest nicht in einem relevanten Sinne mit deinem gelungenen Leben zu tun haben.
Manuel, wenn jetzt John Lax, wenn der jetzt dann irgendwie schreibt, ja, also das Problem, das er mit diesen Stoikern hat, ist, dass die einfach irgendwie zu früh aufgeben, ne? Er schreibt, they give up too soon. Was meint er denn damit, und wie könnte uns denn da dann der Pragmatismus dabei helfen? Oder hast du noch weiter was zur Analyse der Stoa, die uns gerade der Kilian vorgelegt hat, was noch hinzuzufügen?
Naja, was John Lax hier beschreibt, ist, dass er eine Diskrepanz, ein Spannungsfeld aufreißt, das sich so verhält, dass der Stoizismus eben dadurch, dass diese Philosophie sehr an das Schicksal des einzelnen Menschen gebunden ist, so eine Haltung entwickeln kann, dass es mir egal sein könnte, was passiert, weil ich ja eher an mein Schicksal gebunden bin und eigentlich alles determiniert sein könnte, und weil ich das eh nicht wissen kann, so könnte alles egal sein. Aber das differenziert sich dann auch erst im Laufe des Stoizismus aus, dass es eben Dinge gibt, die ich selber beeinflussen kann, und mich dann versuche, auf diese zu konzentrieren. Und der Pragmatismus im Gegensatz ist so eine Cheer-Up-Philosophy, ja, wo man darüber spricht, dass Probleme eigentlich nur Chancen für Lösungen sind. Und
dornige Chancen.
Ja, wir zitieren hier nicht Christian Lindner. Aber im Wesentlichen verhält es sich für den Pragmatisten schon so, dass eben Probleme Chancen für Lösungen sind. Und der Pragmatismus versucht ja in seiner ursprünglichen Ausrichtung, Handlungen nach deren praktischen Konsequenzen zu beurteilen, und verbindet die moralische Ebene, das Gute und das Böse, immer mit der Handlung einer Person. Und durch diesen Ansatz ist der Pragmatismus dann eben auch eine Philosophie, die uns daran erinnert, inwieweit menschliches Sein und das Eingebettetsein des Menschen in seine Umwelt diese verbessern kann, und diese Verbindung zwischen dem Menschen und seiner Mitwelt eben hervorhebt und das in den Vordergrund stellt. Aber das tut die Stoa auch in einer späteren Entwicklung.
Ja, aber was wäre denn jetzt, wenn du sagst, okay, der Pragmatismus der Philosophen, das ist so ein bisschen eine Happy-Cheer-Up-Philosophie. Was wäre denn jetzt mal so ein konkretes Beispiel für eine, wo ein klassischer Stoiker sagen würde, das ist eine gute Handlung, und wo jetzt ein Pragmatist sagen würde, das ist eine gute Handlung oder das ist eine gute Praxis?
Ich glaube nicht, dass es um die konkrete Handlung geht, sondern um den Weg, wie man zu der Bewertung kommt, ob eine Handlung gut ist. Der Pragmatist würde vielleicht so etwas sagen wie, ich kann diese Handlung als gut bewerten, wenn die Konsequenzen dieser Handlung Gutes hervorbringen. Der Stoiker würde eine Handlung dann als gut bewerten, wenn es kohärent ist zu dem, was er beeinflussen kann. Ja. Also der prüft erstmal sein Gewissen, dann analysiert er die Situation und bewertet dann die Handlung danach, ob sie gut und böse war, wenn dieser Prozess erfolgreich ist.
Naja, er bewertet sie ja vor allem im Hinblick auf sein eigenes gelungenes Leben. Er sagt, das ist das Einzige, worauf er überhaupt wirklich Einfluss haben kann. Also ich glaube auch, dass dieselbe Handlung von einem stoisch geprägten Menschen als auch von einem pragmatistisch geprägten Menschen irgendwie als gut wahrgenommen werden kann. Wobei eben der Fokus auf der einen Seite mehr nach innen geht, beim Stoiker und beim Pragmatisten auch mehr auf ein Außen oder ein Gemeinsam. Weil der Pragmatist ja, so wie ich es verstehe, irgendwie sehr relational denkt. Also der denkt, ich bin nicht alleine auf der Welt, sondern ich bin immer in Beziehung mit der Umwelt, mit meinen Mitmenschen, mit anderen Mitgeschöpfen. Und die Handlung, die ich mache, die bewerte ich deswegen als gut, weil die das Leben von mir und anderen verbessert. Während jetzt der Stoiker im ganz strengen Sinne die Handlung als gut bewertet, weil er sagt, nachdem die sorgfältig geprüft wurde, diese Handlung, ob das etwas ist, was in irgendeiner Weise zu mir passen kann, was förderlich sein kann für mein gelungenes Leben und dafür irgendeine Relevanz hat, dann werde ich die tun. Das heißt aber eben nicht unbedingt, dass der egoistisch ist oder nur egoistisch handelt, sondern der kann auch sehr wohl anderen Menschen helfen, und da werden wir auch später noch dazu kommen. Wenn er allerdings sieht, dass da der Erfolg irgendwo ausbleibt und das vielleicht für ihn mehr in Frustration enden wird, dann würde er diese Handlung vielleicht nicht als gut bewerten und vielleicht auch gar nicht unternehmen.
Ja, ich glaube, du vermischst da ein bisschen zwei Konzepte des Stoa. Also ich würde schon sagen, dass zunächst erstmal das Modell darin besteht, dass man eben den Wert einer Sache abwägt, dann seine innere Haltung zu der Sache überprüft und dann sich angemessen zu dieser inneren Haltung und an diese Prüfung hin seine Handlung orientiert und dann auch danach handelt. Und der zweite Punkt ist eben diese stoische Okaiosis, die dann sagt, okay, ich bin erstmal im Zentrum meiner Handlungen, das ist das Einzige, was ich direkt beeinflussen kann. Und dann schaue ich mir meine nächste Umwelt an, also vielleicht das Auto, in dem ich sitze, und überlege, ob ich bremse, wenn ich ein Reh sehe oder nicht. Aber auch meine engere Familie gehört dazu, zu diesem ersten Kreis, nicht? Und so werden diese konzentrischen Kreise um mich herum immer größer und die außenstehenden Personen, also je weiter außen auf den Kreisen die Personen stehen oder Sachen stehen, desto weniger Relevanz haben die dann auch für meine Handlung.
Ich gebe dir da völlig recht, aber das ist natürlich eingebunden in eben das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, nämlich eben so dieses größere Ganze oder dieses metaphysische Weltbild, das auch der Stoiker hat. Und zwar, dass er sagt, das Ziel ist, sich immer naturgemäß zu verhalten, weil es ja immer darum geht, es geht darum, möglichst klares Wissen darüber zu haben, über die Welt. Und sehr relevant ist das Wissen natürlich, das ich habe, über wie ich mich verhalten soll gegenüber der Welt, also wo mein Platz ist. Und ich soll mich naturgemäß verhalten, und naturgemäß verhalten heißt eben nach der Eudaimonia zu streben, also nach dem gelungenen Leben.
Das heißt aber ja auch, dass wir davon ausgehen, dass was Menschen anstreben oder das Letzte, was Menschen anstreben können, ist ein glückliches Leben.
Ja, und eigentlich alles. Also deswegen ist ja dieser Begriff glücklich dann schwierig, weil eigentlich alle Dinge, die existieren, in gewisser Weise Eudaimonia anstreben oder Bestheit anstreben.
Also Exzellenz, auch ein Begriff, der da verwendet wird. Also ja. Ich, du sowieso, der Baum, Steine auch. Also alles, was existiert, ist eigentlich erstmal daraufhin ausgerichtet, sich, weiß ich nicht, ein anderer Begriff wäre vielleicht, sich zu vervollkommnen.
Ja, oder eben einen bestimmten Platz zu haben. Und der Platz des Menschen ist natürlich der besondere, dass er eben die Vernunft hat, darüber zu reflektieren, über seine bestimmten Handlungen. Aber ich glaube auch, das tauchen wir auch ein bisschen tief ein in stoische Metaphysik, was wir eigentlich ja gar nicht wollen. Ein Stoiker würde keinen so großen Unterschied machen zwischen Menschen und anderen Lebewesen.
Genau. Und was der Stoiker jetzt eben, oder was man dem Stoiker jetzt eben vorwerfen könnte, wäre zu sagen, ja, du bist halt schon irgendwie so an dein Schicksal gebunden und deswegen gibst du bei dieser Bewertung, ob das so richtig ist, vielleicht ein bisschen zu früh auf. Wohingegen der Pragmatist sagen würde, ja, wir können den echten Unterschied in dieser Welt ausmachen und deswegen versuchen wir das jetzt, ja, auch wenn uns oder obwohl uns vielleicht so eine stoische Bewertung des Werts eines Nächsten oder einer Sache vielleicht eher nahelegen würde, so, ja, also, ob ich da jetzt handeln muss, ich weiß es ja nicht. Und der Pragmatist ist halt eher so einer, der sagen würde, lass einfach mal versuchen.
Ja, und der Stoiker würde ja andersrum dem Pragmatisten auch einen Vorwurf machen. Und zwar würde der sagen, erstens hast du das wahrscheinlich gar nicht abschließend analysiert und bewertet. Du kannst gar nicht wirklich wissen, du hast kein gesichertes Wissen darüber, dass deine Handlung wirklich einen Unterschied macht. Und zweitens verrennst du dich vielleicht einfach in so einer Sache, wenn du immer denkst, du könntest irgendwie Umwelteinflüsse ändern, du könntest andere Menschen ändern und das wird dich auf Dauer irgendwo kaputt machen. Das entfernt dich eigentlich von dem eigentlichen, von dem richtigen Leben, weil du dich viel zu sehr aufs Außen fokussierst, auf Dinge, die du vielleicht gar nicht ändern kannst. Und da hätten wir ja genau diese Spannung dann auch herausgearbeitet.
Genau.
Aber was uns jetzt der stoische Pragmatismus, diese Kombinationsposition sagen will, ist, dass das ja vielleicht gar nicht so schlimm wäre, wenn diese Spannung besteht. Weil wir irgendwie doch das Beste aus beiden Welten haben können. So würde ich es auf jeden Fall verstehen. Das will man uns hier auf jeden Fall nahelegen.
Ja, und weil es auch irgendwie, wie soll man sagen, es ist irgendwie nicht intuitiv oder es ist irgendwie sehr seltsam anzunehmen, dass ich komplett bestimmt bin. Der Stoiker, der ist im Prinzip Determinist, der geht davon aus, okay, ich bin auf eine gewisse Form einfach komplett bestimmt und deswegen muss ich mich auch nicht immer über alles so aufregen, weil ich kann ja eh nichts machen. Jetzt haben wir aber im Alltag, glaube ich, schon relativ viele Erfahrungen, wo man jetzt erstmal bezweifeln könnte, ob ich da in jeder meiner Handlungen bestimmt bin. Ja, würde ich jetzt mal sagen, das ist irgendwie für den im Alltag handelnden Menschen irgendwie erstmal ein bisschen seltsam. Und auf der anderen Seite, der Pragmatismus, bei dem man das Gefühl hat, okay, wir sind komplett unbeschränkte, handelnde Supermenschen und tendenziell nicht, wenn wir nur hart genug wollen, der ist jetzt auch nicht komplett naiv, ne? Wir überspitzen das jetzt aber in diese Position auch immer so ein bisschen. Aber grundsätzlich ist eigentlich sehr viel möglich und alles wird immer besser. Und wenn wir zusammen und wir müssen zusammen auf dieses Bessere anstreben, wir müssen zusammen gemeinsam diese Erfahrung machen und das ist das eigentliche Ziel, dass man da dann oft das Gefühl hat, okay, das ist aber irgendwie zu viel und in ganz, ganz vielen Punkten kann ich das auch gar nicht leisten. Also ich sollte mich auf jeden Fall einbringen, irgendwas gegen Welthunger zu tun, aber natürlich kann ich alleine nicht den Welthunger lösen und vielleicht ist es auch ein Problem, das einfach zu schwerwiegend ist. Vielleicht wird es auch nicht mal mehr in meiner Lebenszeit allgemein von der Menschheit abgeschafft, dieses Problem. Also wir haben auf der einen Seite Erfahrungen von gewissen Maßstäben von Freiheit im Alltag und auf der anderen Seite ganz oft Erfahrung von Beschränktheit, wenn wir Sachen machen wollen. Und der Stoizismus fokussiert sich nur auf die Momente, wo wir uns als beschränkt erfahren. Und der Pragmatismus scheint irgendwie die Momente, wo wir uns als frei erfahren, so ein bisschen überzubetonen. Lachs schreibt dann auch, dass der Pragmatismus einfach nie weiß, wann er aufzugeben hat.
Genau hier machst du, glaube ich, auf ein Problem aufmerksam, das enorm wichtig ist und das auch ein Vorzug ist, um diese beiden Positionen dann letztlich zu verbinden. Nämlich, dass beide Positionen ein extrem hohes Maß vom Individuum verlangen, sich wirklich selbst genau zu kennen. Ja? Woher weiß ich denn, was ich gegen Welthunger machen kann? So, da müsste ich schon ganz gründlich in mich gehen. Also von einfachen Dingen abgesehen, die ich machen könnte, um Welthunger zu fördern, wie vielleicht Fleisch kaufen oder Lebensmittel einfach wegschmeißen, ja, weil sie mir im Kühlschrank schlecht werden, weil ich da einfach nicht aufgepasst habe, kann ich ja vielleicht trotzdem viel mehr gegen Hunger in der Welt ausrichten, als es mir bewusst ist.
Ja, was, glaube ich, sehr entscheidend ist, ist, dass ich für den Pragmatismus brauche ich eine gewisse Form von Indeterminismus. So, ich muss irgendwas tun können. Es muss irgendeine Relevanz haben, was ich will und was ich tue. Wie zum Beispiel eben so im Kleinen. Ich muss das irgendwie wissen, ich muss irgendwie über mich Bescheid wissen, aber es ist absolut relevant, dass es auch irgendeine Form von Wirkung hat, was ich tue. So klein die auch sein mag, aber das ist notwendig dafür, dass die Position funktioniert.
Ja, und es gibt Möglichkeiten, aus denen ich wählen kann.
Ja, während jetzt im Stoizismus das nicht unbedingt dringend erforderlich ist, dass meine Handlungen tatsächlich irgendwie von einem freien Willen bestimmt sind, dass es wirklich unterschiedliche Alternativen gibt. Sondern ich kann mich einfach immer zu den Dingen, die passieren, verhalten und eine gewisse innere Einstellung dazu entwickeln. Und deswegen würde eine stoische Philosophie auch in einem Determinismus funktionieren. Aber die ist halt auch nicht darauf angewiesen. Also es muss nicht alles vom Schicksal abhängen und alles determiniert sein dafür, dass ich gewisse Ansichten aus der Stoa übernehmen kann für mein Leben. Und deswegen müsste man die Entscheidung treffen, wenn man die beiden Positionen zusammenbringen will, dass man sagt, man müsste sich schon mal dafür entscheiden, dass die Welt nicht völlig determiniert ist.
Also auch für den Stoizismus sollte die Welt nicht vollständig determiniert sein, weil sonst sind meine Handlungen ja auch vollkommen egal.
Ja, doch, das ist ja genau der Punkt.
Ja, aber das wäre nicht wirklich relevant. Also ich glaube, beide Positionen würden mit sowas wie einem Kompatibilismus funktionieren, dass man sagt, wir oder das einfach mal ausklammert, diese Frage, gibt es den freien Willen wirklich, sondern dass wir erstmal so tun, als ob. Und das wäre, glaube ich, für den Pragmatismus auch ausreichend, dass man irgendwie sagen könnte, gut, schieben wir mal diese ganze Debatte darüber weg und gehen einfach mal davon aus, in der Erfahrung, das ist ja gesagt, Richard, in der Erfahrung erleben wir irgendwie oder scheinen wir zu erleben, dass es sowas gibt wie freien Willen, dass unsere Entscheidungen einen Unterschied machen können. Und auch der in historischer Philosophie beheimatete Mensch würde ja auch sagen, in der Erfahrungswelt kommt es mir ja schon so vor, als hätte es manchmal einen Einfluss, was ich tue. Oder als haben meine Entscheidungen oder meine Einstellungen zumindest einen Einfluss. Also auf einem metaphysischen Level braucht aber Pragmatismus, Freiheit und Stoizismus nicht unbedingt, würde ich sagen.
Ja, nicht unbedingt, aber deswegen geht stoische Philosophie nicht automatisch mit einem Determinismus einher.
Nee, das sowieso nicht. Ich sage ja, die kann darauf verzichten, auf diese große metaphysische Annahme, dass freier Wille überhaupt nicht existiert.
Naja, warum das nicht irrelevant ist, der Punkt, ist, dass stoische Philosophie ja sich schon aus drei Teilen eben denkt. Stoische Philosophie denkt, sie besteht aus drei Teilen, oder das ist ihre Überzeugung. Sagt einmal, es gibt Logik, dann gibt's Physik und dann gibt's Ethik. Und in der Logik und in der Physik neigt die stoische Philosophie schon sehr stark zu deterministischen Überzeugungen. Und jetzt ist halt die Frage, die man sich da stellen muss, ist es legitim, dass diese zwei Teile, wo es diese Neigungen einfach stark gibt, die sind nicht bei jedem von diesen Denkern immer vorhanden, vielleicht auch nicht ausformuliert, vielleicht auch nicht immer überliefert und erhalten, aber können wir das sozusagen einfach auf die Bank schieben und ignorieren und sagen, hey, wir tun uns jetzt nur auf diesen ethischen Aspekt der stoischen Philosophie fokussieren und sagen, okay, und dieser ethische Aspekt, der ist nämlich sicherlich kompatibel mit einer pragmatistischen Philosophie oder mit einer pragmatistischen Lebenseinstellung und er würde diese nochmal bereichern, weil er ihr eben nämlich eine Form von Motivationskraft gibt, nämlich, dass Individuen glauben, dass sie einen Unterschied machen können. Ist dieser Move legitim? Weil das ist eigentlich so, dass...
Also er scheint natürlich schon immer ein bisschen wie so ein philosophischer Taschenspielertrick. Aber ich würde schon sagen, dass man es gerade jetzt im Hinblick auf eben den Fokus auf Ethik irgendwie machen kann. Man kann natürlich auch sagen, erstmal ist es vom Standpunkt des Individuums völlig gleichgültig, weil ich die Zukunft ja gar nicht kenne. Also selbst wenn die Zukunft festgelegt wäre, würde ich die nicht kennen und das Wissen über die Zukunft, das ich nicht habe, kann gar nicht beeinflussen, wie ich mich jetzt entscheide und wie ich jetzt handeln will. Deswegen könnte man auch sagen, zumindest jetzt für lebensweltliche Probleme, wie soll ich mich mir selbst gegenüber und anderen gegenüber verhalten, könnte man sagen, es spielt eigentlich keine Rolle und dann wäre es auch in Ordnung, diese beiden Positionen zu verbinden, ungeachtet ihrer metaphysischen Differenzen, die sie haben.
Ja, weil in der Stoa selber ja schon Metaphysik auch benutzt wird eigentlich, um bestimmte Claims zu machen, nämlich, wie du gesagt hast, diese Idee des Strebens, dass alles nämlich zu dieser Vervollkommnung strebt, ist ja auch das, was dann irgendwie die Idee des Guten auch zum wesentlichen Teil ausmacht und die dann auch in der stoischen Philosophie mit die Inhalte eigentlich begründet. Also welche Tugenden legitim sind oder nicht, ne? Wie das dann eigentlich auszusehen hat. Also
ja, oder auch woher irgendwie dann, Wissen kommt. Ich meine, genau. Das spielt ja eine ganz, ganz große Rolle, die wir jetzt auch hier im Text nicht so sehr eingegangen wird, aber was ja eigentlich für das Leben des Stoikers extrem wichtig ist, ist, wie man zu gesichertem Wissen kommt. Das ist so eine ganze Erkenntnistheorie, die natürlich auch fundiert ist in der Metaphysik, die sie haben. Aber jetzt versuchen wir ja gerade zu sagen, wir könnten diesen dritten großen Aspekt Ethik in der Stoa isoliert von den beiden anderen Aspekten betrachten. Und ja, das können wir nur, wenn wir eben diese Fixierung auf Determinismus oder auf Schicksalsergebenheit irgendwo aufgeben müssen.
Wenn wir das große Opfer bringen. Okay. Aber ich glaube, dann ist auch da der Konflikt jetzt, glaube ich, ganz gut rausgekommen. Weil ich finde es halt schon relativ krass, in so einem Text zu sagen, ja, okay, also wir ignorieren jetzt mal einfach irgendwie eine Philosophie, die sich als drei Sachen versteht, die miteinander verwoben sind und wir ignorieren jetzt mal einfach zwei Sachen komplett und sagen, okay, wunderbar, im eigentlichen gelebten Leben funktioniert es nämlich wunderbar, wenn man das zusammen macht.
Also ich würde jetzt auch dem Pragmatismus unterstellen, dass der keine so unbedingt ausgearbeitete Metaphysik hat, sondern dass der sagt, er blendet das eigentlich eher aus.
Ja, weil eben der Fokus auf der Lebenswelt liegt und auf der Handlung von Menschen, ja. Und ich glaube, gerade deswegen, weil der Pragmatismus diesen Fokus legt, funktioniert es, dass man die Bereiche Logik und Physik der Stoa ausblendet und sagt, hey, wir gehen vom Pragmatismus aus und schauen, was dann noch dazu passt. Und dann kann man sich die Ethik der Stoa klauen, das mit aufnehmen und dann funktioniert es besser, als zu sagen, wir nehmen den Stoizismus als Grundlage, vernachlässigen zwei Drittel dessen, was ihn ausmacht, und klatschen es einfach mit Pragmatismus zu, so wie so eine schlecht zugespachtelte Wand, ja. Aber andersrum macht es eher mehr Sinn.
Jetzt macht natürlich auch John Laxes Theorie auch Sinn, denn die heißt Stoic Pragmatism, also stoischer Pragmatismus. Also Pragmatismus plus ein bisschen Stoa und nicht umgekehrt, wie es der Manuel das ja gerade uns so schön gezeigt hat, warum das eben so rum nicht funktioniert hat und so rum wieder legitim ist. Wir haben jetzt also den Konflikt irgendwie ganz gut dargestellt und auch, warum man das grundsätzlich miteinander vereinen kann. Aber jetzt haben wir uns noch gar nicht die Frage gestellt, warum will man denn vielleicht diese beiden Positionen vereinigen? Also was bringt denn für die Pragmatistin eine stoische Lebenshaltung? Wie kann man das gut miteinander vereinen?
Also ein erster Punkt, der im Text auftaucht, ist das große Thema Awareness, was natürlich jetzt auch wieder ein Riesenbegriff ist, auch gerade in der aktuellen Debatte, der viele verschiedene, sag ich mal, Bedeutungen auch hat im Diskurs. Und ich würde ihn jetzt hier übersetzen am ehesten mit sowas wie Wahrnehmung oder auch einer gewissen Form von Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit. Und ja, das ist halt was sich in beiden Theorien schon findet. Natürlich mit anderen Begriffen, aber zum Beispiel im Pragmatismus wird eben auch sehr betont, wenn mir irgendetwas begegnet, irgendein Gegenstand, irgendeine Situation, dann ist die nie als solche out there, sondern die ist immer von meiner persönlichen Wahrnehmung eben betroffen oder von meiner bestimmten Perspektive, die ich darauf habe. Also auch von einer Art von Gestimmtheit, die ich habe, einer emotionalen Einstellung zu diesen Dingen, aber eben auch von ganz vielen Vorurteilen, die ich möglicherweise habe gegenüber diesem Gegenstand, dieser Person oder dieser Situation.
Ja, vielleicht sogar aber eher noch ein bisschen, also es ist schon eher klarer gemeint, würde ich sagen, ja, wenn ich mir einen Schuh kaufe und den trage, dann bin ich die Person, die weiß, ob der Schuh passt oder nicht und es ist eben nicht jemand anders. Also ich weiß, was gut für mich ist und das weiß ich bei einem Schuh relativ schnell, aber das weiß ich vielleicht nicht unbedingt bei einer zwischenmenschlichen Beziehung sehr schnell oder das weiß ich nicht unbedingt, wenn ich mich dazu entscheide, ein bestimmtes Studium aufzunehmen, dann weiß ich das zu Beginn überhaupt nicht, ob das gut für mich ist.
Ja gut, was bei dem Pragmatismus ja dieses Beispiel mit dem Schuh ja klar machen soll, ist, dass ich nicht einfach allgemein für alle Leute entscheide, was für sie gut ist, sondern wenn ich zum Beispiel, warum Pragmatismus dann sich auch halt für politische Fragen irgendwie eher eignet, ist dann zu sagen, ja, ich muss mit der Arbeiterin in der Fabrik, mit der muss ich einfach mal persönlich in Kontakt treten, damit ich deren Probleme verstehe.
Ja, ich hätte nämlich auch gesagt, das Schuhbeispiel ist gar nicht so simpel, wenn ich sage, ich weiß, welcher Schuh mir passt. Ja, das ist eine Frage, die ich an den Gegenstand Schuh haben kann. Aber ich sollte eben auch mit im Kopf behalten, dass davon auch ganz viele andere Menschen betroffen sind von meiner Entscheidung, diesen Schuh zu kaufen. Und dass das eben irgendwelche Auswirkungen hat. Und dass es eben nicht nur ein isolierter Schuh ist, den ich mir aussuche, weil er mir passt oder weil er mir gefällt, sondern dass da eben viel mehr dranhängt, was ich aber so im Alltag irgendwie ausblende. Und deswegen, glaube ich, kommt dieser Begriff Awareness da rein. Dass ich eben sage, ich soll mir halt bewusst darüber sein, dass noch viele andere Facetten hat. Ja. Über diesen einen, der Schuh als reiner Gebrauchsgegenstand hinaus.
Und deswegen gibt es ja auch so eine große Tendenz zu einer grundlegenden Offenheit im Pragmatismus für die Einsichten und Ansichten anderer. Der sagt im Prinzip, okay, wir müssen das Ganze relativ plural denken, weil ich stehe zum Beispiel nicht in der Fabrik am Band, ich weiß nicht, was für Probleme die Leute da haben. Ich kann mir das vielleicht denken, aber wissen tue ich das erst, wenn ich mich mit denen unterhalte. Ja, es geht ja bei Dewey dann auch ganz viel darum, von anderen dann auch zu lernen. Ja, ich kann irgendwie von allen anderen Personen was lernen. Und insgesamt ist das eine Grundeinstellung, die uns alle voranbringt. Also das ist eben, es holt sozusagen den Stoiker so ein bisschen aus seiner Vereinzelung raus. Und der Stoiker soll halt eben nicht nur denken, was sind meine ganzen Kreise, sondern irgendwie verstehen, nee, du bist grundsätzlich schon immer mit allen anderen in Bezug und du kannst auch ihre Positionen und subjektiven Einstellungen einfach auch nicht ersetzen und subsumieren. Das ist so die Grundidee dahinter.
Genau, und wenn ich jetzt eben so einen Schuh kaufe, dann wird es bei diesem Schuh halt immer eben diese blinden Flecken geben, ja. Und dann kann mir der Schuh ja passen. Ich komme womöglich noch nicht mal in Kontakt mit der Person, die diesen Schuh gefertigt hat, weil es ein Kind in Südostasien ist. Ich nicht weiß, wo die Fabrik steht, ich nicht die lokale Sprache spreche etc. Und genau deswegen braucht der Pragmatist oder die Pragmatistin eben auch dieses Maß an Achtsamkeit, um sich dessen bewusst zu sein, dass Schuhe eben in Ländern in Südostasien von Kindern gefertigt werden. Und deswegen sind die Konsequenzen meiner Handlung, diesen Schuh zu kaufen, nicht gut, auch wenn er mir sehr gut passt. Und genau dann kann der Stoiker eben helfen.
Ja, weil der Stoiker ja auch genau das tun soll. Der soll ja auch erstmal losgelöst von diesem Gedanken, das ist jetzt ein bestimmter Gegenstand und der hat jetzt genau eine Funktion, erstmal sagen, und das macht ja Marc Aurel in seinen Meditationen ja auch in einem Beispiel deutlich, wo er eben sagt, du musst dir alles irgendwie genau anschauen und das erstmal irgendwie definieren, du musst es irgendwie zergliedern, du musst schauen, was ist das überhaupt, aus was besteht das, wo kommt es her, wer hat es gemacht, wie lange wird es das geben, wofür ist es gut, was sehen andere Leute da drin, um dann beurteilen zu können, so was sehe ich eigentlich da drin. Und da ist ja auch der Schuh irgendwie ein gutes Beispiel, weil eben mir der Stoiker dann sagen würde, du sollst jetzt dich zum Beispiel nicht von so einem Hype irgendwie leiten lassen und sagen so, ich muss jetzt diesen neuen Sneaker haben, weil der mir irgendwie Status verspricht oder sowas, sondern du sollst dich fragen, was ist das eigentlich? Es ist ein Schuh, der besteht aus den und den Teilen, der ist unter den und den Bedingungen hergestellt worden. Und dann sollst du bewerten, was für eine Bedeutung hat das jetzt? So, wie wichtig soll das jetzt sein für mich? Und wenn man eben diese beiden Perspektiven zusammenbringt oder diese beiden Rollen, die Achtsamkeit oder Awareness da eben spielen kann, dann würde es ja heißen, dass ich erstmal aus einer individuellen Perspektive schauen muss, was bedeutet das für mich, dass ich erstmal überhaupt in dieser Denkweise drin bin, Dinge so zu zergliedern und zu bewerten. Und dann aber eben mit Hilfe dieser pragmatistischen Idee sagen muss, es geht nicht nur um mich und so mein unmittelbares Umfeld, sondern es geht darum, in welcher Beziehung steht jetzt das, was ich über diesen Gegenstand denke, zu anderen Menschen oder zu anderen Gegenständen. Also so würde ich das sehen, dass ich das eben da irgendwie sehr gut bereichern kann gegenseitig.
Was dann ja auch noch irgendwie gut zusammenzupassen scheint, stand irgendwie so ein grundsätzlicher Gedanke von Courage, also irgendwie, ich hätte es als Mut übersetzt, nämlich der Stoiker wird oft dazu aufgerufen, das Richtige zu tun oder das, was er als richtig erkannt hat, unabhängig davon, ob das jetzt für ihn die beste Konsequenz dann hat. Und für diesen Gedanken eines Fortschritts muss man natürlich dann auch bereit sein, mutige Entscheidungen zu treffen und die dann auch durchzuziehen. So kommen die Positionen da auch wieder beieinander.
Aber also wenn ich als Pragmatist etwas verbessern will, willst du sagen, oder?
Das will ich als Pragmatist oder Pragmatist immer, ja.
Aber das ist ja auch eine Herausforderung und auch da muss man sich zum Beispiel viel gegen äußere Widerstände durchsetzen, ne?
Ja, und es sind eben beides Positionen, die eben auch in gewisser Weise zumindest dazu aufrufen, den Status quo zu hinterfragen. Und eben nicht zu sagen, das ist ja alles irgendwie so geordnet und das hat alles seine Richtigkeit, sondern eben auch zu sagen, wenn ich irgendwie als Stoiker erkannt habe, dass dem hier viel zu viel Wert beigemessen wird, den es überhaupt nicht verdient hat, oder wenn ich erkenne, dass da eben in gewisser Weise Unrecht vorliegt, genauso auch als Pragmatist oder Pragmatistin, eben sage, nee, das ist verbesserungswürdig und deswegen brauche ich eben diesen Mut, mich da möglicherweise auch aufzulehnen gegen herrschende Mächte und gegen Widerstände. Und das, glaube ich, haben beide Positionen irgendwie auch gemeinsam. Auch wenn man natürlich jetzt dieser stoischen Position unterstellen könnte, zumindest wenn man es in so einer sehr engen und sehr karikaturmäßigen Form betrachtet, dass er das nur für sich selber tun würde, der Stoiker. Und sagt, die äußeren Bedingungen geben mich nichts an. Und da könnte ja auch wieder eine Stärke darin liegen, diese beiden Positionen zusammenzubringen, dass man eben sagt, man nimmt diese irgendwo politischere Dimension, die ein Pragmatismus hat, mit rein.
Ja, also das ist, glaube ich, eine ganz fundamentale Stärke, wenn man dann sagen kann, okay, wenn ich jetzt versuche, mich politisch einzusetzen, dann ist das sehr anstrengend und sehr fordernd. Der Pragmatismus gibt mir dafür sehr, sehr starke offensive Mittel. Ne? Ich habe diese Idee von Awareness, ich habe diese Idee von grundsätzlich sozialem Fortschritt, ich habe diese Idee davon, eben kein vereinzeltes Individuum zu sein, sondern dass ich mit allem anderen um mich herum immer in Bezug stehe. Und ich brauche auch den Mut, das durchzusetzen. So Ideen des Pragmatismus, glaube ich, können einem dann dabei helfen, wie man das macht, ohne sich kaputt zu machen. Ne? Wenn John Lex am Anfang, wie er auch dann geschrieben hat, ne, das Problem beim Pragmatismus ist, der gibt irgendwie gar nicht auf und das Problem von den Stoikern ist, die geben vielleicht zu schnell auf. Und da genau, dass man irgendwie, sag mal so, gesund, fortschrittlich handeln kann, da, glaube ich, können jetzt genau diese Ideen der StoikerInnen, die sind, glaube ich, da, wo das jetzt wirklich Gewinn bringen wird.
Also ich glaube, das zeichnet sich dann auch dadurch aus, dass der Stoiker eben sagt, gut, wenn ich etwas nicht ändern kann, dann muss ich es halt lassen. Also wenn dieser Grund, dass ich es nicht verändern kann, nicht in mir liegt, dann kann ich es eben nicht ändern. Der Stoiker wägt es sehr genau ab. Und wenn er dann eben zu diesem Schluss kommt, dass es nicht verändern kann, dann kommt er zu der Einsicht, es zu lassen. Und deswegen ist es für den stoischen Pragmatisten so eine gute Ergänzung, rauszufinden, was kann ich tun, wo kann ich etwas verbessern und wo kann ich meine Kräfte einsetzen, um etwas wirklich besser zu machen und wo arbeite ich nur gegen Mühlen an, an denen meine Kraft, mein Potenzial, etwas zu verbessern, eben verschenkt ist dann.
Ja, also wenn man sich dann zum Beispiel diese Idee von good enough, also etwas ist gut genug, ansieht, dann wird da ja so ein bisschen zum Ausdruck gebracht, jetzt nicht überspitzt zu sagen, auch mal fünfe gerade sein zu lassen und okay, das reicht jetzt, sondern einfach mal zu sagen, das Werk, das ich sinnvoll habe leisten können, was ich sinnvoll habe tun können für die Sache, das ist für heute genug und morgen geht's weiter und insgesamt wird es weitergehen und ich werde da vielleicht auch nie ans Ende kommen, aber das ist nicht so vernichtend schlimm, wie das für die Pragmatistin ohne diesen stoischen Einfluss sein könnte, ne? Weil ich eben dann sagen kann, nee, ich habe getan, was ich konnte, ich mache weiter, was ich kann, aber für heute reicht das jetzt und ich mache das mit anderen zusammen.
Nee, was ich eben auch gut fand an dieser Kombination oder eben an diesem, was stoische Philosophie da beitragen kann, ist eben im Guten wie im Schlechten irgendwie verantwortlich zu sein selber, dieses Gefühl zu haben, für was verantwortlich zu sein. Und zwar sowohl für mich selber, meine Gesundheit, meine geistige Gesundheit und was ich irgendwie leisten kann, aber eben auch für etwas, was in der Welt ist. Und das, glaube ich, bringen beide Positionen irgendwie ganz gut auf den Punkt. Dass sie eben sagen, du musst in gewisser Weise auf dich schauen, weil du bist es, der irgendwas tun kann, wenn überhaupt. Und nicht irgendwo das in größeren Strukturen oder bei anderen zu suchen, sondern eben erstmal bei sich selber zu suchen. Und dann eben zu beurteilen, überschreitet das meine Fähigkeiten, komme ich da an Grenzen? Aber eben erstmal so eine Betonung auf mich selber zu setzen, auf ein gewisses Maß von, ja, das Individuum.
Ja, auf jeden Fall. Also dieser Fokus auf Selbstverantwortlichkeit ist, glaube ich, dann auch die Grundlage, um zu sagen, wie kann ich mich richtig anderen gegenüber verhalten, wenn ich mich erstmal richtig mir gegenüber verhalte.
Ja, und mir auch begründen, warum will ich überhaupt irgendwas ändern? Ja, weil es ein Bedürfnis für mich ist, das zu ändern, weil das auch authentisch zu mir passt, etwas ändern zu wollen, etwas verbessern zu wollen. Und eben nicht zu sagen, ich will als jemand dastehen, der irgendwie Dinge verbessert.
Was natürlich jetzt lustig ist, weil du jetzt dann praktisch über einen stoischen Zugang zum Pragmatisten wirst. Das weiß ich nicht, ob das so grundsätzlich intended war von den Autoren, aber ich finde, es ist ein schönes Schlusswort, weil es auch nochmal zeigt, dass man aus beiden Richtungen zu diesen Punkten gehen kann. Ich glaube, so das Takeaway von dem Text ist, diese grundsätzlich erstmal nicht kompatibel erscheinenden Positionen, nämlich die Stoa auf der einen Seite, in der es nicht wichtig ist, dass Menschen handeln können und in der es sogar wichtig ist, das anzuerkennen, dass das Menschen nicht können, dass man sich zurückziehen kann und dass man eben mit einer gewisseren inneren Ruhe dem Ding begegnen muss. Und auf der anderen Seite der Pragmatismus, der sagt, nein, wir müssen handeln, wir sind grundsätzlich eingebunden in alles andere. Es gibt diesen inneren Rückzugsort eigentlich nicht und er ist auch wirklich nicht so bedeutend, dass sich diese Philosophien gegenseitig befruchten können. Genau, und ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Diskutieren. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.